merken, dass die Körper, die wir kennengelernt haben, die schon mal als klein sind, also sowas wie Kuh oder Zentrum-P-Zelle, wobei die eine Primzelle ist, dass das schon die einzigen Typen von Körpern sind, die als Primkörper vorkommen können. Das zeigen wir jetzt in Satz 6.2. Das haben wir jetzt zur Erinnerung. Da haben wir uns klar gemacht, warum das funktioniert, warum da wirklich wieder ein Körper rauskommt. Und das ist dann in einem gewissen Sinne der kleinste Teilkörper, den K hat. Es ist klar, was da alles drin liegen muss. Das benutzen wir dann auch gleich. Aber trotzdem ist ja noch nicht klar, wie sowas aussieht. Ja, was ist jetzt die Idee? Die Charakteristik eines Körpers beschreibt ja, wie oft man mindestens das Einzelelement des Körpers aufaddieren muss, bis zum ersten Mal 0 rauskommt. Und bei Charakteristik 0 passiert das nie, deswegen sagen wir Charakteristik 0. Bei Charakteristik P, P eine Primzahl, passiert es halt bei der Primzahl P zum ersten Mal. Also nach 2 Mal, 3 Mal, 4 Mal, was bedeutet das jetzt für den Primkörper K0? Wir können ja mal kurz überlegen, wie fängt man da an. Jeder Teilkörper von K muss 0 enthalten, 0K und 1K. Denn Teilkörper sind ja insbesondere Untergruppen bezüglich der Addition und ohne 0 bezüglich der Multiplikation. Deswegen sind 0 und 1 da auf jeden Fall drin. Und es sind Körper. Das heißt, egal wie wir jetzt da drin verknüpfen mit Plus und Mal, wir dürfen aus diesem Primkörper nicht rausfliegen. Und jetzt überlegen wir mal, was das heißt. Ich habe da jetzt also so ein 1-Element. Dann liegt das 1-Element plus das 1-Element da auch drin. Plus nochmal liegt auch drin, vielleicht kommt irgendwann 0 raus, aber auf jeden Fall sind das Elemente, die wir auf jeden Fall im Primkörper sehen müssen. Na, und je nachdem, ob man da jetzt halt unendlich viele verschiedene findet und dann damit etwas, was so aussieht wie die natürlichen Zahlen bzw. die ganzen Zahlen, kommen wir im ersten Fall raus. Oder wenn das irgendwann abbricht, kommen wir im zweiten Fall raus. Das ist die Idee. Das heißt, das müssen wir jetzt nur noch irgendwie formalisieren und dann haben wir den Beweis schon geschafft. In Teil A definiere ich eine Abbildung, die ein bisschen das einfängt, was ich gerade versucht habe zu erklären. Sei also Psi von N nach K0 eine Abbildung. Und zwar sei einfach für alle Elemente N aus N das Bild, das was rauskommt, wenn man die Einzel Körper so oft aufaddieren. Man könnte also sagen, N Herz des Einzelnen.
geschrieben N-Herz 1K, wenn Sie die Herznotation kennen. Das ist unsere Abbildung. Sie. Und jetzt machen wir uns klar, dass die Injektion ist. Dann nehmen wir uns zwei Elemente her mit dem gleichen Bild. Und N und M aus einem so. Das N-Ziel ist gleiches wie M-Ziel. Dann sehen wir, na, was sehen wir? Jetzt ist ja das das Gleiche, das heißt, wenn ich N-Ziel minus MC rechne, dann kommt 0 raus. Das Ganze lebt im Körper K0, das heißt, ich kriege dann die 0 dieses Körpers K0 und die 0 von K und die 0 von K0 sind dieselben, weil K0 ein Teilkörper von K ist. Dann habe ich hier jetzt stehen MC minus MC. Das ist jetzt aber N minus M mal das Einzelelement aufaddiert. Und, achso, jetzt kann ich irgendwie sagen, naja, N und M sind natürliche Zahlen, dann wähle ich die Bezeichnung so, dass N mindestens so groß ist wie M. Einfach damit ich mich hier nicht drum kümmern muss, dass ich hier öfter was abziehe, als ich vorher da stehen hatte. Dann kriege ich jetzt also 1 des Körpers und so weiter aufaddiert und wie oft? Naja, N minus M mal. Denn wie interpretiere ich dieses Minus? Na, dann nehme ich halt immer das Inverse, das additive Inverse von der 1, das gibt es. Und das passiert alles im Körper K0. Naja, jetzt steht hier so eine natürliche Zahl oder 0, n minus m. Und wenn ich so auf das Einzelelement aufaddiere, kommt 0 raus. In Teil A ist aber die Charakteristik des Körpers 0. Das heißt, das geht nicht, wenn hier wirklich eine natürliche Zahl steht und das so oft aufaddiert wird. Das ist gerade verboten. Heißt also, n minus m muss 0 sein, damit sind m und n gleich. Sie ist also injektiv. Quasi die natürlichen Zahlen nehmen kann und kann sie mit der Abbildung Psi sozusagen hineintransportieren in den Körper K0. Ich kriege da jetzt 1, 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1 und so weiter, haufenweise Elemente, die sind alle paarweise verschieden und die verhalten sich jetzt so, wie die natürlichen Zahlen sich verhalten, wenn ich da addiere und subtrahiere und so weiter. Das heißt, ich habe jetzt in K0 eine Teilmenge, die so aussieht wie die natürlichen Zahlen. Man könnte da jetzt auch noch die Piano-Axiome nachrechnen oder irgend sowas. Machen wir jetzt nicht. Sondern stattdessen konstruieren wir jetzt weiter. Für jedes Element des Körpers K0, das wir jetzt so bekommen haben, kriegen wir auch ein additives Inverses. Das heißt, dann sieht das so aus wie die ganzen Zahlen. Jetzt haben wir da also einen Teilring drin, der als Ring isomorph ist zum Ring der ganzen Zahlen. Alles immer noch in K0. Und jetzt kommt der Witz. Wir wollen ja einen Körper haben. Was kann ich jetzt in K0 noch machen mit diesen Elementen? Naja, alle, die von 0 verschieben sind, müssen ein multiplikatives Inverses haben. Formal kann ich das jetzt machen, indem ich sage, ich nehme diesen zu Z-isomorphen Ring und ich bastle dazu innerhalb von K0 einen Quotientenkörper. Und dann kommt raus, dieser Quotientenkörper muss dann in Wirklichkeit schon K0 sein, denn K0 ist ja der Durchschnitt aller Teilkörper. Und dieser Quotientenkörper sieht dann aus wie ein Quotientenkörper von Z, also so wie Q. Und dann sind wir fertig. Dann ist K0 als Körperisomorph zu Q und A ist gezeigt. Tatsächlich Körper. Ein Teilkörper, der zu cool ist. Jetzt kommt nochmal das letzte Argument. K0 enthält einen Teilkörper, der isomorph ist zu Q. Jeder Teilkörper von K0 ist auch ein Teilkörper von K, wird also bei dieser Durchschnittbildung für den Primkörper mitbenutzt. Und da K0 aber schon der Durchschnitt aller Teilkörper war, muss K0 selber dann dieser zu Q isomorphe Teilkörper. Machen wollen, dann benutzen Sie die Abbildung Psi, setzen die sozusagen fort auf Z, dann kriegen Sie diesen zu Z ist auch ein Teilring, setzen das dann fort auf Q, muss man sich halt immer überlegen, wie ist es definiert, das heißt, da benutzt man, wie kriegt man Z aus N, beziehungsweise N0, wie kriegt man dann Q aus Z, und wenn Sie all das richtig gemacht haben, dann kommt am Ende eine Fortsetzung von Psi raus auf Q, die Ihnen genau den gewünschten Isomorphismus auf K0. Das schreibe ich jetzt alles deshalb nicht hin, weil es mir hier um die Idee geht und weil diese ganzen technischen Details sehr lange dauern würden und sehr viel Tafelplatz nehmen würden. Die Idee ist die Abbildung, mit der wir angefangen haben. Die ist wichtig. Jetzt kommt Teil B. Da brauchen wir so eine ähnliche Idee. Aber diesmal sind die Voraussetzungen anders. Denn diesmal wird diese Abbildung, mit der wir da angefangen haben, nicht injektiv sein. Denn wenn wir das Einselement oft genug aufaddiert haben, dann erreichen wir irgendwann diese Primzahl P, das heißt, dann sind wir ja bei 0. Wenn wir dann weiter die 1 aufaddieren, wiederholen wir uns. Das heißt, natürlich ist diese Abbildung Psi dann nicht injektiv. Trotzdem können wir so eine ähnliche Idee verweisen. In Teil B betrachten wir erstmal die Menge der paarweise verschiedenen Elemente, die rauskommt, wenn wir sowas Ähnliches machen. Das heißt, wir betrachten, wir nehmen uns mal diese Primzahl her. Sagen P aus dem Prim, Gesundheit, Charakteristik von K gleich P. Dann fangen wir jetzt an und schreiben hin, was für unterschiedliche Elemente kommen raus, wenn man bis P geht und sozusagen die Abbildung Psi aus Teil A drauf wird. Was hat man dann? Wenn ich also zum Beispiel diese beiden Elemente addiere, dann addiere ich insgesamt p plus 1 Wir wollen zeigen, dass man auch L Verknüpfungen definieren kann, die L zu einem Körper machen. Und dann sieht man, L ist in Wirklichkeit dieser Primkörper K0. Aber dafür müssen wir jetzt ein bisschen arbeiten, denn die Idee, tatsächlich ist die Idee im Beweis eine, die uns zum nächsten Kapitel führt, zu Primzahlen und zu modularer Arithmetik. Aber noch haben wir diese Sprache nicht, noch haben wir diese Schreibweisen nicht und diese Art zu argumentieren. Das heißt, wir müssen es nochmal zu Fuß machen. Und das geht wieder am besten mit einer Abbildung. Diesmal läuft sie los bei Z modulo PZ. Vorhin. Aber ich möchte jetzt halt nicht alle natürlichen Zahlen abbilden, sondern nur Vertreter dieser Restklassen, denn das reicht. Wir haben ja gesehen, wir brauchen natürlich nur P-Leutchen. Da reichen also genau diese P verschiedenen Elemente in diesem Körper. Und ich schnappe mir immer einen Repräsentanten aus der Menge 0 bis P-1 und bilde ab auf das entsprechende Ding da drüben. Das ist irgendwie ganz natürlich, wie wir das machen. Jetzt sei das diese Abbildung. Und wir klären auch gleich noch Wohldefiniertheit, bla bla bla, für alle. Wie sehen die Leute aus? P mal Z plus A, wobei A aus Z kommt. Für alle P mal Z plus A, auf Z und P mal Z, sei dieses ganze Ding, P mal Z plus A, abgebildet mit Tau, definiert als, na, ich nehme den Vertreter A, und addiere das 1-Element A mal auf. Und aufgrund dieses Wegkürzens der 1, falls man öfter als P mal aufaddiert, lande ich dann auf jeden Fall in der Menge L. Okay? Das liegt auf jeden Fall in L. Wenn ich die 1 zu oft hingeschrieben habe, macht nichts, dann kürzt sich halt was weg, wegen der Charakteristik. Gut, jetzt muss ich ein bisschen wischen. Was müssen wir uns als nächstes überlegen? Naja, ich habe jetzt geschrieben, sei das eine Abbildung. Das war ein bisschen voreilig, denn es kommt ja auf die Wahl des Repräsentanten an erstmal, wenn ich das hinschreibe. Und es ist nicht klar, warum das eine sinnvolle Abbildung ist. Das müssen wir uns kurz überlegen. Und dann ist im Nachhinein das Wort Abbildung da oben gerechtfertigt. Und dann wollen wir noch ein paar Eigenschaften besprechen.
K0 hat eine Teilmenge.
Und zwar, indem ich mir quasi die Kopie angucke von n, die ich kriege, wenn ich nehme 0 des Körpers, 1 des Körpers, 1 plus 1 des Körpers, 1 plus 1 plus 1 in einem Körper von Charakteristik 0, verhält sich das genauso wie die natürlichen Zahlen. Man kann die Fianco-Axiome dafür zeigen. Das meine ich dann.
Und wie ist es dann mit n0? Sie haben auch n0 gemacht?
Dann nehme ich die 0 des Körpers noch mit dazu. Dann habe ich das. Das funktioniert einfach genau so, wie man denkt. Ganz natürlich. Da ist nichts weiter zu tun. Aber das alles hinzuschreiben, also jetzt die Fianco-Axiome nachzurechnen und so, da habe ich jetzt noch nur machen. Wie immer gilt, wenn Sie das sehen wollen, sagen Sie mir Bescheid. Dann finde ich irgendeinen Weg, das zu besprechen. Aber hier dachte ich jetzt gerade, auch es gibt spannendere Dinge, die wir noch machen wollen. Dankeschön für die Frage. Was haben wir noch? Noch mehr Fragen oder Anmerkungen? Gut, dann machen wir jetzt mit Teil B weiter. Ich war gerade dabei, Sie zu fragen tatsächlich, was denn jetzt zu tun ist. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben zwei verschiedene Repräsentanten für die gleiche Nebenklasse. Wie unterscheiden die sich denn? Ja.
Mein Faktor P mal C,
wobei richtig. C
irgendwie riesig ist.
Genau, vielen Dank. Die unterscheiden sich um ein Vielfaches von P. Das heißt, wenn ich mir dann hier drüben vorstelle, wie da die Bilder sich unterscheiden, dann habe ich halt einmal die erste Anzahl einzeln aufsummiert, einmal die zweite Anzahl einzeln aufsummiert und der Unterschied ist 1 aufsummiert mit einem Vielfachen von P. Da kommt 0 raus. Danke. Dankeschön. Ich habe gesehen, dass mehrere Leute jetzt helfen wollten. Gut, das heißt also, allein schon die Definition der Charakteristik und dass wir hier uns immer nur um Vielfache von P unterscheiden, reicht, um zu sehen, dass das eine wohldefinierte Abbildung ist. Als nächstes können wir uns fragen, ist die bijektiv oder wenigstens injektiv oder surjektiv? Während ich ein Sätzchen anschreibe, können Sie ja mal weiterlesen. Und subjektiv. Irgendwelche Vorschläge? Ja.
Ist das bijektiv?
Ja, genau. Wie sehen wir das? Also Anzahl passt, ne? P Stück hier, P Stück da drüben. Und was braucht man dann vielleicht noch? Na, bei endlichen Mengen reicht ja, wenn man die Anzahl hat, eins von beiden zu überprüfen. Denn so sind endliche Mengen ja gerade definiert. Jede injektive Abbildung der Menge in sich selbst oder auch eine gleichmächtige Menge ist auch automatisch surjektiv.
Ja. Injektivität haben wir ja.
Ja, genau, warum? Ja.
Kern ist so.
Nochmal?
Der Kern besteht nur aus einem Null.
Es ist erstmal kein Homomorphismus, wissen wir nicht. Also man könnte gucken, verträgt sich das mit der Addition, dann könnte man sehen, ja. Dann könnte man mit dem Kern argumentieren. Das ist tatsächlich sogar eine ganz witzige Idee. Machen wir das mal. Ich schreibe eh nichts an. Ich mache das nur mündlich. Finde die Idee gut. Also, n ist unter Addition abgeschlossen. Das heißt, man könnte sich jetzt überlegen, wird das gleich eine Gruppe mit Schluss? Dann guckt man einmal scharf drauf und sieht, ach ja, inverse nehme ich immer so, dass es sich zu P ergänzt. Assoziativ gesetzt ist klar, neutrales Element ist das Null-Element, das war auch drin. Ja, super, L mit Plus ist eine Gruppe. Ah, okay. Und hier haben wir sowieso mit Plus eine Gruppe, das ist ja sogar ein Körper, dieser Faktorring. Ja, super, dann mache ich genau das. Der Kern ist Null, injektiv, fertig. Endlich, Gleichmächtigkeit, Projektiv. Okay, super. Dann schreibe ich das noch mal ganz kurz hin. Achso, Homomorphie-Eigenschaft habe ich jetzt nicht erklärt, aber ich finde, dass man die sieht. Und ich freue mich jetzt, dass jetzt Leute nicken. Danke für. Ist sogar eine Gruppe. Ein Gruppenhomomorphismus. Und aus der von 0 repräsentierten Restklasse. Ja, das ist schön, das kann man so machen. Also, ist Tau injektiv und dann sofort projektiv Schön kurz und elegant, das gefällt mir, danke. Jetzt kommt ein Trick. Wir benutzen diese Abbildung und schieben sozusagen die Körperstruktur von Z mod P mal Z rüber in die Menge L. Dazu erkläre ich jetzt einfach nur zwei Dinge und ansonsten sage ich wieder, ja, ist klar, schreibt man hin, Rechnung, bla bla. Wir brauchen ja eine Multiplikation. Hier, Gruppenstruktur für Plus haben wir schon. Wir brauchen eine Multiplikation. Ich erkläre jetzt also, wie man die Multiplikation mit Hilfe von Tau quasi darüber schiebt. Und dann ist das Einzige, was ich noch mache, dass ich Ihnen sage, wie man auf die multiplikativen Inversen kommt. Denn das ist etwas, was man vielleicht nicht sofort sieht. Wir können das alles, aber vielleicht sieht man nicht sofort, wie das zusammenpasst. Und der Rest ist dann klar. Alle anderen Rechenregeln, bla bla bla, folgt. So. Wie machen wir es? Na, indem wir benutzen, dass man in Z modulo Pz eine Multiplikation hat. Der Trick ist also jetzt der, dass man zwei Elemente in L multipliziert, indem man sich Urbilder schnappt. Das geht, weil die Abbildung surjektiv ist. Diese Urbilder multipliziert man dann hier in diesem Ring, wo man weiß, wie das geht. Dann schiebt man das Ergebnis wieder mit Tau rüber nach L und schwupp hat man das Ergebnis der Multiplikation. Ganz alter algebraischer Trick, der oft nützlich ist. T und S aus L und wir definieren eine Multiplikation. Wir definieren also T mal S wie folgt. Na, wir müssen nur das hinschreiben, was ich gerade erzählt habe. T mal S ist, was mache ich? T abgebildet mit Tau hoch minus 1. Das ist so definiert. Jetzt habe ich auf einmal da so eine Restklasse stehen. Irgendwas plus P mal Z. Das kann ich multiplizieren in diesem Ring, Z modulo P mal Z, mit dem entsprechenden Ring für S. So. Erklärpfeil. Diese Multiplikation ist in Z modulo Pz. Da wissen wir, wie das geht. Jetzt nehme ich das ganze Ding, das liegt immer noch in Z modulo Pz, und transportiere das mit Tau wieder zurück nach L. Ja, da ist jetzt erstmal noch nichts Spannendes passiert. Man rechnet nach, dass das alles immer sinnvoll ist. So wird L ohne 0 zu einer Null sind. Sei also T aus L und nicht Null. Was mache ich, um ein multiplikatives Inverses zu finden? Na, erstmal gehe ich zurück in den Körper, in dem ich mich auskenne. Das heißt, ich benutze wieder Tau minus 1. Dann sei... Okay, für das Urbild brauche ich einen Repräsentanten. Oh, der hat bestimmt einen Namen. Sei, ich denke mir einen aus. C.
Sei C aus Z so, dass P mal Z plus C das Urbild ist, es gibt nur eins, weil die Abbildung negativ ist, das Urbild ist von T unter Tau. Gut, jetzt muss ich doch wischen und wir überlegen mal in der Zwischenzeit, was wir über dieses C sagen können. Was kann diese Restklasse sein und was kann sie nicht sein, ausgehend von dem, was wir über T wissen?
Okay. irgendwelche Ideen? Was kann T alles, beziehungsweise was kann das hier und danach das C alles sein und was kann es nicht sein? Ein Vorschlag? Ja. C kann nicht 0 sein. Wir überlegen mal warum. Na, wenn das 0 wäre, dann wäre die repräsentierte Nebenklasse ja die 0 oder Restklasse die 0 in diesem Körper. Aber 0, ist, 0 geht auf 0 und das Bild T war ja nicht 0. Deswegen geht das nicht. Okay, danke schön. Heißt also, wir können noch mehr sagen. C ist nicht nur nicht 0. Was kann C noch alles nicht sein? Wir können noch viel mehr Zahlen ausschließen, nicht nur 0. Alle Vielfachen von P. Denn da würden wir ja immer die gleiche Restklasse kriegen, nämlich immer die, die von 0 repräsentiert wird. Genau, heißt also, C ist nicht durch P teilbar in Z. P ist eine Primzahl, anders gesagt, im Ring Z ist P ein Primelement und gleichzeitig ein irreduzibles Element. Und da ist es so, wenn das ein Ringelement nicht teilt, dann sind diese beiden Ringelemente, also das andere und P, automatisch teilerfremd. Im Ring Z ist das Konzept Teilerfremdheit sinnvoll. Und ein irreduzibles Element kann das ja nur entweder teilen oder hat nichts damit gemeinsam, außer Einheiten. Das heißt, P und dieser Vertreter C sind teilerfremd in Z. Nutzen wir das Z ein Hauptidealring ist, können wir GGTs und die GGTs sind Einheiten hier, also 1 und minus 1, die können wir jetzt kombinieren mit, also als Linearkombination können wir das schreiben, von C und P. Und die Teilerfremdheit sagt uns, dass man 1 bzw. minus 1 so als Kombination schreiben kann. So, und das machen wir jetzt mit 1. Warum machen wir es mit 1? Weil 1 das neutrale Element repräsentiert. Wir wollen ja auf ein multiplikatives Inverses kommen und dieser Trick mit der 1, der hilft uns. Da brauchen wir irgendeinen so Nenner. Oder Satz 3,19 steht da hier. Das ist, glaube ich, diese Linearkombinationsgeschichte für GGTs in Hauptidealringen. Also existiert mit diesem Satz, was existiert? Da existieren zwei Elemente, A und B, aus Z. Und zwar so, dass man die 1 in Z schreiben kann als A mal P plus B mal C. Das sind die beiden teilerfremden Zahlen. So, und was gilt jetzt? Möchte ich das so machen mit der 1? Ja, ich glaube schon. Denn jetzt ist wie rum. Okay, wir stellen uns vor, minus 1, dann geht das hier auf die andere Seite und das geht auf die andere Seite. Das ist ein Vielfaches von P. Das heißt, anders gesprochen ist b mal c minus 1 durch p teilbar. Das heißt, b mal c minus 1 repräsentiert in diesem Faktorring das Nullelement. Wir können also hinschreiben, Restklasse repräsentieren und die Restklasse P mal Z plus 1 ist doch genau das 1-Element im Körper Z modulo PZ. Das heißt, die 1 von Z modulo PZ, was dasselbe ist wie PZ plus 1, ist das gleiche wie PZ plus P mal C. Und jetzt benutze ich, wie die Multiplikation im Faktoring aussieht. Ja. Mit diesem Element, das Bild davon ist T. Das hier ist jetzt mein Urbild für T hoch minus 1. Fertig. Denn wenn ich die beiden multipliziere, kommt 1 raus. Das heißt, wenn ich die Bilder in L angucke, dann muss da das Produkt auch 1 sein in L. Denn das Ding, was dieses Tau, was wir da konstruiert haben, verträgt sich mit der Addition und mit der Multiplikation. Das liegt daran, wie wir die Multiplikation definiert haben. Jetzt schreibe ich also einfach hin. Somit ist
P mal Z plus B, abgebildet mit Tau, ein multiplikatives Inverses und dann das multiplikative Inverse von T in L. Was ist hier die Idee? Die Idee ist, dass man eine Abbildung findet, die wohldefiniert, also eine Abbildung, die bijektiv ist und mit der man die Körperstruktur von Z modulo PZ quasi rüberschieben kann in den Körper K, speziell in diesem Primkörper K0. Wieder aus den gleichen Gründen wie vorhin, weil dieser Teilkörper K0 ja der kleinste ist, der Durchschnitt über alle Teilkörper, muss jetzt dieser Körper L, den wir konstruiert haben, schon dasselbe sein wie K0. Das heißt, wir haben einen Isomorphismus gefunden, nämlich dieses Tau von Z modulo PZ in den Primkörper K0 hinein. Und die Idee ist eigentlich in A und B die gleiche. Diese Abbildungen, die wir da basteln, sehen nur unterschiedlich aus, beziehungsweise haben leicht unterschiedliche Eigenschaften, weil nämlich einmal beim Addieren der 1 es irgendwann abbricht und sich wiederholt und im anderen Fall nicht. Aber ansonsten ist die Idee eigentlich sehr ähnlich. Gut, das war wieder, wenn man eine Idee hat, wie man die multiplikativen Inversen findet. Insgesamt ist L gleich K0 und Tau ein Körperisomorphismus. Das liegt einfach daran, wie das alles konstruiert worden ist. So, was möchte ich dazu noch sagen? Wenn Ihnen an irgendeiner Stelle noch viel fehlt und Sie denken, ich kann mir gar nicht vorstellen, was da passiert, kein Problem, sagen Sie schon und dann kann ich eine Podcast-Folge machen, wo ich zum Beispiel für irgendeine Primzahl das nochmal explizit erkläre, also nochmal genau erkläre, was die Abbildung tut und auch einmal explizit so ein Inverses ausrechnen oder so. Kein Problem, kann ich alles machen. Ja.
Wie soll es nochmal B mal C 1?
B mal C ist nicht unbedingt 1, aber B mal C unterscheidet sich von 1 nur um ein Vielfaches von P. Das heißt, im Faktoring Z modulo P mal Z, da repräsentiert B mal C das gleiche Element von 1. B mal C, also wenn zum Beispiel P gleich 5 ist, dann kann es sein, dass B 2 ist und C 3, dann kommt da 6 raus und nicht 1, aber wenn man mit Restklassen Modulo 5 rechnet, dann ist das gleich. Ergibt das Sinn?
Ja, wieso ist das so?
Das ist diese Gleichung.
Ja, also B mal C minus 1 ist durch B teilbar. Das heißt, B mal C minus 1 ist entweder P oder 1. Wieso ist es nicht P?
Nee, es ist durch P teilbar. Das heißt, es ist ein Vielfaches von P. Und das heißt, diese beiden Sachen repräsentieren die gleiche Restklasse. Also das ist doch immer so. Zum Beispiel, wenn ich gucken will, ob zwei Zahlen die gleiche Restklasse Modulo 5 repräsentieren, dann schaue ich, ob die Differenz durch 5 teilbar ist.
Ja, ja.
6 und 1 oder 2 und 7 oder so. Und das ist hier genau die gleiche Idee. Okay. Und das kommt aus dieser Gleichung, minus 1 nach drüben und das gibt die andere Seite. Okay. Gut, noch mehr Fragen? Dann sind wir jetzt, glaube ich, angekommen bei einem kleinen Definitionsblock. Da werde ich das auflegen, dann ein bisschen wischen, denn ich möchte die Definition parallel in der Tafel mit kleinen Beispielen begleiten. Der Rest von Kapitel 6, so ein bisschen was machen wir noch, aber nicht mehr viel. Der Rest von Kapitel 6 ist eigentlich eine Werbeveranstaltung für die Vorlesung Galois-Theorie. Zeigen? Nee, ich erkläre ein bisschen und dann male ich nebenbei Beispiele an den Tafel.
ihr seht, mal gucken, wo Sie überall noch Fragen haben. Wir legen los mit einer Körpererweiterung, ganz allgemein. Eine Körpererweiterung besteht einfach aus zwei Körpern, L und K, und der eine ist ein Teilkörper vom anderen, mehr ist es nicht. Das heißt, ich schreibe sowas wie, sei L über K eine Körpererweiterung und meine, L und K sind Körper, K ist ein Teilkörper von L. Der größere Körper steht links und wir werden jetzt mit diesem Konzept nicht sehr viel arbeiten, deswegen sehe ich da keine Gefahr, dass Sie anfangen, das mit Faktorstrukturen zu verwechseln. Aber es sieht natürlich erstmal genauso aus. Es ist der gleiche Schrägstrich in die gleiche Richtung. Das heißt, wenn der Kontext nicht total klar ist, dann kann man das mit Faktorstrukturen verwechseln. In dem Moment, wo da das Wort Körper, Körpererweiterung steht, ist der Kontext klar, das eine ist der große, das andere ist der kleine. Und ein Beispiel, naja, wir kennen schon ganz viele Beispiele. C über R ist eine Körpererweiterung. Denn C und R sind Körper und R ist ein Teilkörper von C. Oder ich nehme sowas wie R über Q. Kann ich auch machen. Sind auch beides Körper und Q liegt in R. Das sind Beispiele für Körpererweiterung. Und dann kann man, wenn man noch unterscheiden will, sagen, der eine ist halt der Grundkörper, der kleinere, und der größere ist der Erweiterungskörper. So, jetzt machen wir weiter und das kann ich vielleicht auch in einem Beispiel ein bisschen illustrieren. L hat eine Multiplikation. L ist jetzt der große Körper. L hat eine Multiplikation und da verknüpft man zwei Elemente von L. Jetzt kann ich einfach sagen, naja, ich vergesse mal, dass ich alle Elemente aus L miteinander kombinieren kann. Ich erlaube nur die Kombination, wo rechts irgendwas aus L steht und links erlaube ich aber nur Elemente aus dem kleineren Körper K. Würde also so aussehen, als würde man zum Beispiel sagen, hier, ich erlaube nur Produkte A mal B, wobei A aus R kommt und B ist irgendeine komplexe Zahl. Das heißt, ich schränke die Multiplikation ein bisschen ein auf der linken Seite. Dann sieht das auf einmal aus wie eine Skalarmultiplikation, so als ob man links den Körper hat mit den Skalaren und rechts die Vektoren. Das heißt, ich interpretiere den großen Körper als Vektorraum, ich vergesse, dass es ein Körper ist und dass der eine innere Multiplikation hat und gucke mir nur die Multiplikation an, die ich wie eine Skalarmultiplikation sehe. Dann gelten alle Rechenregeln, bla bla bla. Auf die Art und Weise kann man jetzt den großen Körper als Vektorraum interpretieren und man hat auf einmal das ganze Vokabular und alle Methoden aus der linearen Algebra. Insbesondere hat man sowas wie eine Dimension. Ich kann mir ja angucken, hier zum Beispiel, das ist eigentlich ganz witzig, das können wir mal machen. Ich kann mir doch mal angucken, wie kriege ich C als Vektorraum gebastelt über R? Was brauche ich, damit ich jede komplexe Zahl basteln kann und als Multiplikationselemente von links sind aber nur reelle Zahlen erlaubt? Hat jemand eine Idee? Eine Idee sehe ich schon. Macht jemand eine Idee? Okay, dann dürfen Sie loslegen. Was glauben Sie?
1 und i.
Wir könnten 1 und i versuchen. Der Vorschlag ist, dass wir das als Basis benutzen und jetzt gucken wir, können wir damit jetzt, wenn wir von links nur mit Elementen aus R multiplizieren dürfen, können wir dann damit trotzdem alle komplexen Zahlen basteln? Und die Antwort ist ja. Denn die 1 repräsentiert den Realteil, da kriege ich jetzt alle Realteile, denn alle reellen Zahlen sind ja erlaubt bei der Multiplikation. Und durch Kombination mit plus irgendwas mal i kriege ich die Imaginärteile. Und schwupp, ist mein Körper der komplexen Zahlen fertig, interpretiert als Vektorraum über R. Und die Basis hat zwei Elemente, die wir hier gefunden haben. Insbesondere ist das endlich und dann wissen wir, alle Basen haben zwei Elemente, bla bla bla, lineare Algebra. Und so kommen wir zum Begriff des Erweiterungsgrads. Wir machen das und dabei ist auch völlig egal, ob man eine endliche Basis findet oder nicht. Man kann immer die Dimension definieren des großen Körpers über den kleinen und zwar mit diesem Trick, dass man den großen Körper als Vektorraum auffasst. Und die Dimension, die da rauskommt, nennt man Erweiterungsgrad in der Körpertheorie. Und hier gerade haben wir ein Beispiel gesehen für Erweiterungsgrad 2. Das heißt, wenn ich das jetzt mit der Notation dort schreibe, mit diesen Klammern, der große Körper steht links, das ist C, der kleine Körper steht rechts, das ist R, der Erweiterungsgrad ist 2. Das haben wir uns gerade klar gemacht mit diesem Beispiel an der Basis. Und wir haben auch schon ein Beispiel gesehen für eine endliche Erweiterung, denn 2 ist eine natürliche Zahl, nicht unendlich. Man nennt eine Körpererweiterung endlich genau dann, wenn der Erweiterungsgrad endlich ist. Und das kann man sich merken als: Es ist möglich, den großen Körper mit Hilfe einer endlichen Basis oder den kleinen Körper zu erschaffen. Dann gibt es noch Spezialfälle davon. Aber erstmal gucken wir weiter. Was haben wir noch? Jetzt gucken wir uns die Elemente aus dem großen Körper an und wir unterscheiden die je nachdem, ob sie Nullstelle eines Polynoms sind über den kleinen Körper, was nicht das Nullpolynom ist, oder nicht. Im Körper, wenn wir uns angucken, R oder Q, das ist eine interessante Körpererweiterung für diesen Begriff. In R gibt es Zahlen, also viele Zahlen sogar, die nicht in Q liegen, aber die man als Nullstelle eines Polynoms mit rationalen Koeffizienten kriegt. Ich denke an sowas wie Wurzel 2. Wurzel 2 liegt nicht in Q, aber Wurzel 2 ist Nullstelle von diesem Polynom und das hat sogar ganzzahlige Koeffizienten, das ist nicht das Nullpolynom. Und deswegen ist Wurzel 2 algebraisch über Q. Und minus Wurzel 2 auch, denn das ist auch eine Nullstelle davon. Und dann gibt es noch haufenweise andere Zahlen, die ich so basteln kann. Und jetzt kommt das andere Beispiel. Sowas wie E oder Pi oder so kann ich nicht als Nullstelle eines von null verschiedenen rationalen Polynoms hinkriegen. Das ist schwierig zu zeigen, wir machen das in dieser Vorlesung nicht. Aber wenn Sie das interessiert, dann kann ich Ihnen Empfehlung geben. Und auf die andere Weise unterscheiden sich die Zahlen in R, die nicht in Q liegen. Einmal die zwar nicht in Q liegen, aber die man so kriegt. Das sind die algebraischen Zahlen über Q. Und dann gibt es die, bei denen das nicht geht. Das sind die sogenannten transzendenten Zahlen. Und da gibt es haufenweise interessante Theorie, in die ich jetzt nicht einsteige, sondern ich bremse mich und komme zur nächsten Definition. Das ist, glaube ich, auch die letzte erstmal für den Moment. Man nennt eine Erweiterung, eine Körpererweiterung algebraisch, wenn jedes Element des großen Körpers algebraisch über den kleinen Körper ist. Und das hier zum Beispiel ist keine algebraische Erweiterung, weil wir in R Zahlen finden können, die nicht algebraisch über Q sind. Andererseits ist aber diese Erweiterung C über R algebraisch. Das können wir jetzt nicht direkt zeigen, denn man müsste sich dafür ja wirklich alle komplexen Zahlen angucken. Aber ich kann Ihnen sozusagen die Idee geben. Wie kann man das sehen? Naja, wir haben gesehen, eine Basis für C über R besteht aus den Zahlen 1 und i. 1 liegt sogar in R. Und wenn wir uns jetzt noch klar machen, dass i algebraisch ist, dann ist das ein Schlüsselschritt dahin, um zu zeigen, dass die ganze Körpererweiterung algebraisch ist. Und wie kann man sehen, dass i algebraisch ist über R? Wer kann mir ein Polynom sagen, mit dem man das sieht? Und wenn man i einsetzt, kommt 0 raus. Da fällt Ihnen doch bestimmt eins ein. Eins sehe ich schon. Noch jemand? Zumindest nicht motiviert genug, um die Hand zu heben.
Ist es nicht x Quadrat plus 1?
Kann man nehmen. Ja. Genau, danke. Das kann man nehmen. Es gibt noch andere Möglichkeiten, aber das zum Beispiel funktioniert. Der Witz ist, dass alle Erweiterungen mit endlichem Erweiterungsgrad algebraisch sind. Das heißt, diese 2 hier, die reicht eigentlich schon. Aber um das zu zeigen, braucht man noch so einen Tick mehr Theorie. Das werden wir nicht in dieser Vorlesung machen. Sondern stattdessen kommen jetzt einfach noch ein, zwei Begriffe und dann möchte ich Ihnen zeigen, dass man mit diesen Erweiterungsgraden rechnen kann. Das sind nämlich Ideen, die im Wesentlichen auf die lineare Algebra zurückgehen. Da können wir uns schön nochmal erinnern, was war da los. Und das reicht. Danach werde ich einfach nochmal massiv einen Teaser bringen für die Vorlesung Galois-Theorie mit ein paar offenen Fragen, die Sie jetzt noch nicht beantworten können, aber halt dann, wenn Sie das gehört haben. Denn ich mag diese Vorlesung sehr und würde mich freuen, wenn ein paar von Ihnen Lust haben, die zu hören im Sommer. Erstmal noch ein paar kleine Begriffe zum Schluss. Hier ist der Begriff einer erzeugenden Menge für eine Körpererweiterung. Man bastelt sozusagen den großen Körper aus dem kleinen indem man eine Menge nimmt und dann in einem großen Körper, der da irgendwo rumläuft, den Durchschnitt aller Teilkörper bildet, die den Grundkörper enthalten und die Menge, die man dazu nimmt. Zum Beispiel kann ich mir auf die Art und Weise angucken, QI, man sagt dann adjungiert. Q-adjungiert I ist der kleinste Teilkörper von C, wo einerseits Q drin liegt und andererseits aber auch die komplexe Zahl I. Und das ist nicht ganz C. Denn man kann ausrechnen, dass man hier nur diejenigen komplexen Zahlen kriegt, wo real und imaginär Teilen rational sind. Und das heißt, da fehlen ganz viele. Das ist nicht C, es ist aber auch nicht Q und es ist auch nicht R, sondern es ist ein interessanter Körper, der noch irgendwo dazwischen ist. Tatsächlich ist es so, wenn wir mal kurz gucken, welche Körper wir schon kennen, Q, R, C, okay, wenn Sie mir jetzt glauben, dass das ein Körper ist, dann haben wir den hier auch noch irgendwo rumlaufen. Na, der muss weiter nach unten. Denn R über Q, der Erweiterungsgrad ist unendlich, aber der Erweiterungsgrad von QI über Q ist nur 2. Das heißt, der läuft hier unten irgendwo rum. Und was Sie jetzt noch nicht wissen können, aber was man in der Laboratorie sieht, ist, dass hier zwischen noch unglaublich viele Körper rumwuseln mit ganz interessanten Eigenschaften. Warum sind die interessant? Weil man damit Nullstellen von Polynomen finden kann und sich überlegen kann, wie man diese Nullstellen berechnen kann und lauter solche Späße. Nein, ist noch nicht der Teaser, der kommt gleich. Also, die letzten beiden Begriffe sind endlich erzeugt und einfach. Also der große Körper heißt endlich erzeugt über den kleinen. Wenn man ihn so basteln kann mit einem oder mehreren Elementen, aber auf jeden Fall mit einer endlichen Menge. Und das hier ist ein Beispiel für eine einfache Körpererweiterung. Da reicht ein Element, das man noch mit dazu nimmt. Und dann eben alle Kombinationen, also alles, was man so damit ausrechnen kann, damit da wirklich ein Körper rauskommt, um den großen Körper zu kriegen. Und der Witz ist jetzt der folgende. Stellen Sie sich das vor. Wenn Sie jetzt den Erweiterungsgrad ausrechnen wollen, von Q adjungiert I über Q, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie können sich ja zum Beispiel, so ähnlich wie vorhin mit C und R, überlegen, naja, wie finde ich denn eine Basis von dem großen Körper über den kleinen? Und dann kommen Sie vielleicht auf die Idee, die gleiche Basis auszuprobieren wie hier. Und dann sehen Sie, ja, das klappt. Das heißt, so kann man mit einer konkreten Basis ausrechnen, dass dieser Erweiterungsgrad auch 2 ist. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, und die funktioniert immer, wenn man hier nur ein Element dranhängt, sozusagen, also ein Element aktiviert. Und zwar kann man über das sogenannte Minimalpolynom gehen. So, da unterscheiden sich jetzt die Fälle, ob man hier ein algebraisches oder ein transzendentes Element dranhängt. Wenn man ein transzendentes Element nimmt, dann kommt was raus, was aussieht wie der Körper der rationalen Zahlen. Auch das ist Thema der Laboratorie. Aber wenn man ein algebraisches Element hier dranhängt, so wie I, dann kann man sehr genau ausrechnen, was hier passiert. Denn algebraisch zu sein heißt, dass man ein Polynom findet, was nicht 0 ist und wovon das eine Nullstelle ist. Dann gehen wir in die Ringtheorie, Polynomringtheorie. Alle Polynome, die dieses vorgegebene Element als Nullstelle haben, bilden da ein Ideal. Das ist dann ein Hauptideal, denn wir arbeiten ja über einen Körper. Dann findet man da ein erzeugendes Polynom, das kann man normieren und dann hat man ein Minimalpolynom, so wie in der linearen Algebra. Aber hier verhalten die Minimalpolynome sich ein bisschen anders. Und die Minimalpolynome haben dann als Graf genau den Erweiterungsgrad der Erweiterung. Das heißt, da kann man die ganze Zeit ausrechnen. Mit algebraischen Elementen. Das ist einer der Gründe, warum algebraische Körpererweiterungen so wichtig sind. Wir nähern uns dem Erweiterungsgrad gleich anders, abstrakt und nicht mit einfachen Erweiterungen. Das wird der Gradsatz und den möchte ich jetzt mit Ihnen noch besprechen. Und dann kommt der Teaser, der große Teaser für die Laboratorie. So. Haben Sie zu den Begriffen Fragen? Ja.
Was ist überhaupt eine Körpererweiterung? Also welche Elemente oder so? Ist das irgendwie definiert?
Die Körpererweiterung ist das Paar großer Körper, kleiner Körper, mehr nicht.
Kann man fragen, welche Elemente da
sind? Nö. Da stehen einfach Buchstaben und dann weiß ich, das ist ein Körper und ansonsten weiß ich nicht. Ich benutze das Wort Körpererweiterung nur, um deutlich zu machen, dass der Kleine im Großen drin liegt und dass es deshalb sinnvoll ist, alle Rechnungen innerhalb des großen Körpers zu machen. Wenn ich einfach nur zwei Körper hinschreibe, weiß ich ja nicht, wie die zueinander stehen. Aber bei der Körpererweiterung weiß ich, ich kann rechnen und alles passiert im großen Körper. Das ist einer der Gründe, warum man das kompakt hinschreibt. Okay? Hat das geholfen? Noch mehr Fragen? Oder Anmerkungen, bevor wir den Gradsatz beweisen? Der Gradsatz ist Satz 6, 3. geht es eigentlich los. Und wenn eine Algebra-Vorlesung anders konzipiert ist als hier, zum Beispiel als ich Algebra gelernt habe im dritten Semester, da lief das ganz anders. Da hatten wir auch so ein bisschen Ringtheorie und dann ein bisschen Gruppentheorie und dann kam dieses ganze Körperwaltungszeug und am Ende kam dann all das, was man hier in der Vorlesung Valoir-Theorie macht. Dafür hatten wir keine Zahlentheorie. Wir gehen ja bald zur Zahlentheorie. So, hier haben wir drei Körper, zwei Körpererweiterungen. Die eine ist L über K, die andere ist A über L. Wenn man das so hat, dann gilt, dass der große Erweiterungsgrad, also der von den ganz großen über den ganz kleinen Körper, dasselbe ist wie das Produkt der beiden mittleren Erweiterungsgrade. Dann seien die endlich und dann können wir uns ja immer endliche Basen hinschreiben. Nehmen wir uns einfach jetzt ganz viel Notation. Dann schreibe ich Ihnen meinen Vorschlag hin, was man als Basis nehmen kann für A über K. Dann lasse ich Sie da kurz drüber nachdenken, während ich die Tafel wische. Und dann schreiben wir es hin. Das ist einfach nur lineare Algebra. Bevor ich wische, möchte ich noch kurz erzählen, was wir jetzt alles wissen. Die Dimension von A als Vektorraum aufgefasst über L ist n. Die Dimension von L aufgefasst als Vektorraum über K ist n. A1 bis AN ist eine L-Basis für A. Das heißt, das sind Elemente von A, die eine linear-unabhängige Menge bilden und die sind so, dass ich durch Linearkombinationsbildung mit Koeffizienten aus L alles in A bekomme. Und genauso hier für K und L. Das ist wichtig, dass wir das einmal klar haben, denn gleich möchte ich Elemente hinschreiben, von denen ich behaupte, dass sie eine K-Basis von A bilden. Die Dinger heißen C, vor allem I von 1 bis N und J aus 1 bis M. Da jetzt C, I, J definiert als AI mal DJ. Das ergibt immer Sinn, so wie ich die Koeffizienten gewählt habe. Oder wie ich die Indizes gewählt habe. Und dann möchte ich die Menge
dieser CIJ Nee, die Notation ist okay. Später kann es sein, dass die I's und J's anders benutzt werden, aber das kennen wir ja schon. Indizes. Die Menge all dieser C's möchte ich groß C nennen. Ist übrigens egal, denn alle Rechnungen, die ich jetzt mache, passieren im großen Körper A. A ist hier der größte Körper, in dem kann ich alle Rechnungen machen und da es ein Körper ist, spielt insbesondere die bei der Multiplikation die Reihenfolge keine Rolle. Das braucht man bestimmt gleich irgendwann mal. Naja, und jetzt überlegen wir mal, was wir eigentlich zeigen müssen. Damit die Formel stimmt. So. Und was muss man zeigen für eine Basis? Wer erinnert uns alle nochmal daran? Was ist nochmal eine Basis? Was muss man zeigen? Lineare Unabhängigkeit und die Erzeugungseigenschaft. Und wir drücken noch mal kurz in Wörtern aus, was das alles heißt. Vielen Dank erstmal. Linear unabhängig heißt, wenn ich eine Linearkombination hinschreibe für die 0 in A mit Koeffizienten aus K und mit diesen Cs, dann darf das nur dann gehen, wenn die ganzen Koeffizienten aus K 0 sind. Das ist die lineare Unabhängigkeit. Und die Erzeugungseigenschaft sagt mir, wenn ich irgendein Element aus A hernehme, dann muss es möglich sein, Koeffizienten aus K zu finden, mit denen ich als Linearkombination aus diesen Cs das vorgegebene Element basteln kann. Okay, fangen wir mit der erzeugenden Eigenschaft an. Machen wir genau das, was wir gerade gesagt haben. Wir nehmen uns ein Element und zeigen, dass man es so schreiben kann. Sei D aus A. Wir benutzen, dass man A über L erzeugen kann mit Hilfe der Elemente A1 bis AN. Denn A1 bis AN bilden ja eine Basis für A über L. Da brauche ich jetzt nur Koeffizienten. L1 bis hin zu LN. Und dann schreibe ich D mit Hilfe der Basis als L1 mal A1 und so weiter bis hin zu LN mal AN. Hier habe ich genutzt, dass die Elemente A1 bis AN eine L-Basis von A bilden. Koeffizienten aus L und die A. Soweit so gut. Jetzt gucke ich mir diese L's an. Diese L's kommen aus dem Körper L und in L kann ich alles mit Hilfe von Koeffizienten aus K und mit den B's erzeugen, denn die B's sind ja eine K-Basis von L. Jetzt muss ich also einfach nur diese L's ausdrücken als Linearkombination mit den Bs und Elementen aus K. Und dann bin ich einen großen Schritt weiter. Sei jetzt also J aus der Menge 1 bis N fest. Und ich überlege mir, wie ich jetzt das Element LJ schreiben kann. Jetzt existieren Elemente, die nenne ich KJ1
1 bis KJM. Aus K, so. Das gilt, dass ich LJ schreiben kann als KJ1B1 bis hin zu KJMBN. Was habe ich gemacht? Ich habe jedes L als Linearkombination geschrieben von den Bs mit passenden Koeffizienten aus dem Körper K. Und jetzt fasse ich das zusammen. Insgesamt ist dann G, naja, was ist das jetzt? Ich fasse einfach diese Summe zusammen. Das ist die Summe J läuft von 1 bis N, LJ, AJ. Und das ist, wenn ich jetzt für die Ls noch einsetze, die Summe J gleich 1 bis N und dann die Summe I gleich 1 bis M über, was hatte ich da jetzt, KJI mal die AJs, die sind immer noch da, mal die BI. Jetzt schreibe ich AJ mal BI als CJI aus der Menge C. Die Summationsindizes lasse ich mal weg, die ändern sich nicht. So, dann habe ich jetzt hier KJI stehen, mal, ich fasse das zusammen, zu CJI. Das liegt nur daran, wie ich diese Cs gewählt habe. CIJ ist AI mal BJ, das heißt CJI ist AJ mal BI. Das ist genau so, wie es da steht. Naja, und das ist eine Linearkombination über K mit diesen Cs. Das heißt, das liegt im K-Erzeugnis von C. Im Sinne der linearen Algebra. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Und jedes Element aus A kann ich jetzt so schreiben, dass es in diesem Erzeugnis liegt. Das heißt, ganz A wird von C über K erzeugt. Das war die Erzeugniseigenschaft. Jetzt kommt die lineare Unabhängigkeit. Da passiert überhaupt keine Überraschung. Die Idee ist die gleiche. Wir schreiben 0 als Linearkombination hin. Das heißt, wir nehmen uns Elemente her und die heißen jetzt ganz unkreativ auch wieder KJI aus K. Man die 0 von A schreiben kann als Summe über die J KJI C J. Oder CIJ, bin mir nicht sicher. Ja, kann sein. Also, das, was vorne steht, gehört zu A und das, was hinten steht, gehört zu B. Das heißt, hier war es richtig. AJ, BI wird zu CJI, das stimmt. Und hier muss ich ja nur gucken, wie das läuft. Der erste Index läuft über die A's, also von 1 bis N, das stimmt. Und der zweite läuft von 1 bis N, das stimmt. Es sieht nur anders aus, aber es stimmt alles. Ja, okay, und was passiert jetzt? Die C und E schreibe ich jetzt aufgeteilt als A's und B's und dann kann ich die lineare Unabhängigkeit nutzen von der Menge der A's und dann die von der Menge der B's. Das heißt, ich setze es einfach nur ein. Vielleicht schreibe ich das noch einmal anders hin, damit man das sieht. C und E ist nichts anderes als AJ mal B. mal bi müssen 0 sein. Das heißt, für jedes i aus der Länge 1 bis m erhalte ich zum Gradsatz. Okay, dann ist wieder Zeit zu wischen. Wem ist nicht klar, warum wir jetzt fertig sind, in dem Moment, wo wir gezeigt haben, dass diese Szene Basis ist? Wer braucht dafür noch einen Satz oder zwei? Ja? Okay. Wie viele Elemente hat C? N mal M. Was steht auf der rechten Seite? N mal M. Jetzt habe ich eine Basis gefunden für A über K mit n mal m Elementen. Das heißt, dieser Erweiterungsgrad ist n mal m und das ist dasselbe wie das Problem. Noch mehr? Okay, dann kommt hier zum Abschluss von Kapitel 6, jedenfalls für diese Vorlesung, der Teaser für die Galois-Theorie. Der Teaser besteht aus zwei Teilen und für den ersten Teil brauche ich sozusagen eine Abkürzung. Sie kennen ja alle Sie kennen alle irgendeine Version der PQ-Formel für quadratische Gleichungen. Okay. Wer von Ihnen hat denn auch schon mal etwas Ähnliches gesehen für Gleichungen, wo Grad 3 vorkommt? Also Polynome von Grad 3 und man will Nullstellen bestimmen und man sucht nach irgendeiner schönen Formel. Wer hat sowas schon mal gesehen? In der Formelsammlung oder im Unterricht behandelt? Eher nicht. Also nur für Grad 2. Okay. Wer glaubt denn, dass es für Grad 3 sowas gibt? Okay. Wie sieht es mit Grad 4 aus? Hat da jemand schon mal was gesehen? So schöne Formeln, irgendwie mit Wurzel, bla bla. Okay, aber Sie können sich vorstellen, was ich meine, oder? Ich meine, dass man Nullstellen von Polynomen bestimmt, indem man sowas hinschreibt wie irgendwelche Koeffizienten, Wurzel aus irgendwas, bla bla, und dann gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, das sind die Nullstellen. Das meine ich, wenn ich jetzt in den folgenden zwei Minuten sowas sage wie, man kann die Nullstellen einfach berechnen. So, PQ-Formel heißt für mich, man kann die Nullstellen einfach berechnen. Normale Rechenregeln, Wurzeln, okay. Ich möchte Ihnen ein Polynom hinschreiben, bei dem das nicht geht. Das ist ein kleines, harmloses Polynom. Die Koeffizienten sind ganzzahlig, der Grad ist 5. Es ist nicht möglich, eine einfache Rechenregel für die Nullstellen hinzuschreiben. Es geht nicht. Mit dem, was Sie bisher wissen, können Sie das nicht beweisen. In der Galois-Theorie lernen Sie, wie das geht. In der Galois-Theorie lernen Sie, man generell bei Polynomen vom Grad 5, außer in einigen Spezialfällen, keine solchen Lösungsformeln hinschreiben kann. Sie sehen auch, warum das vorher schon manchmal schwierig wird, aber ab Grad 5 geht einfach alles schief. Es ist nicht möglich, allgemeine Lösungsformeln anzugeben. Und das hat die Mathematik vor so 100, 150, 200 Jahren beschäftigt. Denn es war nicht klar, man wollte solche Formeln finden. Leute haben Wettbewerbe gemacht und versucht, sich gegenseitig darin zu überbieten, möglichst schnell irgendwelche Nullstellen berechnen zu können. Und dann stieß man auf einmal an Grenzen. Und die Frage war, warum? Sind wir nur zu blöd oder geht's nicht? Und die Frage ist hier klar beantwortet. Wir sind nicht zu blöd. Es geht nicht. Und in der Graduat-Theorie lernen wir, woran das liegt. Und hier ist der zweite Teaser. Sie möchten ein regelmäßiges Eck konstruieren, und zwar im Einheitskreis. Sie stellen sich die gaußsche Zahlebene vor, nehmen den Einheitskreis und jetzt fangen Sie an. Sie nehmen bei 0,1 den ersten Punkt und von da ausgehend basteln Sie jetzt mit Zirkel und Lineal ein regelmäßiges Eck. Dreieck, Viereck, Fünfeck, Sechseck. Viel Spaß. Für welche N geht das für Eck? Welche N geht es nicht? Ich weiß das. In der Galois-Theorie lernen wir, für welche n das geht und für welche n nicht und warum. Und wir sehen auch, warum sowas wie die Quadratur des Kreises nicht geht. Und wir sehen, warum Winkeldrittelung nicht geht und warum Würfelverdoppelung nicht geht. All diese schönen Sachen. Es gibt immer noch Menschen, die das versuchen, weil die nicht verstanden haben, wie die Beweise funktionieren. Wir sehen, wie die Beweise funktionieren. Das heißt, sie gehören dann hoffentlich danach nicht zu den Menschen, die das versuchen, das zu machen. So, das war mein Teaser für die Galois-Theorie. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 7. Was werden wir alles machen? Na, wir werden nochmal versuchen, die Rolle von Primzahlen im Feld ein bisschen besser zu verstehen, aber wir gucken Primzahlen auch nochmal vor einem anderen Hintergrund an. Im Laufe der Vorlesung begegnen uns Primzahlen bei modularer Arithmetik. Sie begegnen uns aber auch nochmal bei Primzahltests. Ein sehr aktuelles Thema, vor allem wenn man Verschlüsselungsalgorithmen und sowas betrachtet. Und hier beginnen wir mit der ganz einfachen Frage, warum es eigentlich unendlich viele Primzahlen gibt. Wer von Ihnen hat schon mal einen Beweis dafür gesehen, warum es unendlich viele Primzahlen gibt? Ein paar, aber nicht viele. Okay, viel Spaß. Satz 7.1. Es gibt halt nur die. Was dann? Ja, genau. Wir multiplizieren sie, dann addieren wir 1 und überlegen uns, wodurch das neue Ungetüm teilbar ist. Seit A, die Zahl, die wir bekommen, wenn wir P1 bis Pn auf 3. Sprich, das, was bei a rauskommt, ist nicht 0, nicht 1, es ist größer. Und insbesondere ist es durch irgendeine Primzahl teilbar, denn z ist ja ein faktorieller Ring. Jede ganze Zahl, die nicht 0 ist, kann ich schreiben als Produkt von Einheiten und Irreduziblen, also Primzahlen oder den Negativen. Und unsere Primzahl kommt da jetzt vor. A ist mindestens 3. Von daher existiert eine Primzahl, nennen wir sie Q, die A teilt. Ja, und jetzt wird es schwierig. Die Primzahlen P1 bis Pn, die wir kennen, sind Teiler von diesem Produkt, P1 mal und so weiter mal Pn, und sind deswegen keine Teiler von dem Ding, wenn man auf 1 addiert. Das, was da rauskommt, das A ist nicht durch P1 und P2 und so weiter bis Pn teilbar. Aber gleichzeitig ist es durch irgendeine Primzahl teilbar. Das ist Q. Das heißt, Q kann jetzt keine von den Zahlen P1 bis Pn sein. Aber das waren doch angeblich alle. Ja, und da geht's schief. Das ist Satz 7.2, das geht sogar noch einfacher.
Dilemma 7.2.
Es gibt nämlich auch beliebig große Primzahllücken. Und damit ist gemeint, so und so viele aufeinanderfolgende Zahlen, die nicht prim sind, alle. Wie machen wir das? Na, Sie geben mir eine Zahl vor, 100. Ich soll 100 aufeinanderfolgende Zahlen konstruieren, von denen keine eine Primzahl ist. Was mache ich? Ich will die Zahl 100 Fakultät, die ist groß, und dann schaue ich mir die Zahlen an, 100 Fakultät plus 2, plus 3, plus 4 und so weiter. Die sind dann immer einmal durch 2, dann durch 3, dann durch 4 und so weiter teilbar. Keine davon ist eine Primzahl. Bis ich angekommen bin bei 100 Fakultät plus 100, das ist 100 teilbar. Das heißt, von all diesen Zahlen, die ich da gebildet habe, und das sind insgesamt, wenn ich mich nicht verzählt habe, 99 Stück, ist keine eine Primzahl. Heißt also, wenn Sie mir Ihre Lieblingszahl geben, dann kann ich für einen weniger so eine Lücke konstruieren, so eine Primzahllücke, und es war ganz einfach. Gut, die Zahlen sind groß, die Lücken sind quasi weit weg, aber das stört ja Das heißt, wir haben jetzt, es gibt viele Primzahlen, es gibt aber auch immer wieder beliebig große Lücken und das wirft die Frage auf, wie Primzahlen verteilt sind. Und da gibt es haufenweise Zeug, also zum Beispiel gibt es diese Primzahl-Zwillinge und dann die Frage, wie sind die verteilt und wie viele davon gibt es. Und auch noch mit offenen Vermutungen. Das ist alles sehr spannend und ist alles nicht mein Thema. Im Buch steht dazu ein bisschen was und um die Reihenfolge und die Nummerierung nicht durcheinander zu bringen, habe ich Ihnen da was zusammengestellt. Das zeige ich Ihnen jetzt kurz und wenn Ihnen das Spaß macht, dürfen Sie das benutzen, aber es spielt ansonsten in der Vorlesung nicht weiter irgendeine Rolle. Das sind die nächsten Resultate, 7.3 bis 7.5. Genau zu dem Thema, was ich gerade angerissen habe. Hier sehen Sie einmal den sogenannten Primzahlsatz. Der ist schon ziemlich alt, wurde von Gauss vermutet und dann gab es später unabhängige Beweise. Inzwischen gibt es ganz viele Beweise. Und es gibt Bücher, in denen es Beweise für Spezialfälle gibt, die, oder für Formulierungen, die ein bisschen einfacher zu greifen sind mit Mitteln, die Ihnen zur Verfügung stehen, also einfache Mittel der Algebra und Analysis. Gauss hat vermutet, dass die Anzahl der Primzahlen kleiner gleich x verteilt ist, wie also dass der Limes geteilt durch x durch den natürlichen Logarithmus, dass das 1 ist, wenn x gegen unendlich geht. Das heißt, man könnte sagen, asymptotisch ist die Verteilung so wie x durch natürlicher Logarithmus von x. So, das ist eine Möglichkeit, über die Verteilung von Primzahlen nachzudenken. Eine andere Möglichkeit ist, dass man eben guckt, wo gibt es Häufungen und wo gibt es Systeme. Dann kann man sich fragen, gibt es so gewisse Folgen von Zahlen, in denen man weiß, dass da unendlich viele Primzahlen vorkommen. Auch da gibt es Vermutungen zu und Arbeiten. Deswegen da hier auch noch ein bisschen was. Man weiß zum Beispiel, dass es unendlich viele Primzahlen gibt, die beim Teilen durch 4 den Rest 3 lassen. Das ist die erste Menge. Genauso weiß man, dass es unendlich viele Primzahlen gibt, die beim Teilen durch 8 den Rest 3 bzw. minus 3 lassen. Und das ist einfach gut zu wissen, denn manchmal möchte man Konstruktionen machen und braucht Primzahlen mit gewissen Eigenschaften, dann ist gut zu wissen, dass es einfach unendlich viele gibt, die diese Eigenschaft haben. Das ist Lemma 7.4. Die Beweise sind überhaupt nicht schwierig für solche Aussagen, jedenfalls nicht die, die wir jetzt gerade treffen. Das letzte ist Satz 7.5. Wenn man zwei teilerfremde ganze Zahlen nimmt, dann kann man die Menge konstruieren, die Vielfache des einen, der einen Zahl plus die andere aus diesen Elementen besteht. Und auch da kann man unendlich viele Primzahlen finden. Es gibt Variationen davon und Spezialfälle, alles Mögliche. Wenn Sie da Lust zu haben, dann schauen Sie mal in die Literatur. Ich kann Ihnen auch Empfehlungen geben. Rund um das Thema Primzahlen gibt es natürlich Zeug wie Sand am Meer. Aber da diese Art von Beschäftigung mit Primzahlen nicht Gegenstand dieser Vorlesung ist, beschränke ich mich jetzt hier auf ein paar Kommentare in die Richtung, mache gerne Literaturempfehlungen oder gebe Ihnen noch Hinweise. Und ansonsten steigen wir dann in der nächsten Woche ein, wirklich ins Thema modulare Arithmetik. Danke.